Und am Telefon begrüße ich jetzt einen alten Bekannten, nämlich Albert Jörimann aus der Schweiz. Am Freitag wurden in der Schweiz, am Freitag, den 20. April, wurden die landesweiten Maßnahmen noch einmal verschärft. Im ganzen Land gilt jetzt die außerordentliche Lage. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe bleiben bis zum 19. April, also so wie in Thüringen auch, geschlossen. Albert, du lebst ja in Zürich. Wie gestaltet sich denn derzeit dein Alltag dort?
Ja, erstmal guten Tag nach Erfurt und ja, besten Dank der Nachfrage sozusagen. Mein Alltag spielt sich im Moment hauptsächlich zu Hause ab, wie wohl bei den meisten Menschen hier und überhaupt in Europa. Wir geben uns Mühe, ich und meine Partnerin, dass wir jeden Tag so ein bisschen nach draußen gehen, was für uns nicht so schwierig ist, weil wir eher am Stadtrand wohnen und somit eigentlich die Natur so mehr oder weniger vor der Nase haben. Aber man geht auch noch zwei- oder dreimal in die Ladengeschäfte, wo es kleine Verkaufsrestriktionen gibt. Im Coop zum Beispiel dürfen nicht mehr als, was weiß ich, 150 Leute in den Gesamtladen, hängt ab von der Ladenfläche und so weiter. Aber sonst normal, wir kommunizieren auch mit unseren Familienmitgliedern über FaceTime, über Internet und so. Normal, würde ich sagen.
Anfang des Monats gab es jetzt ja ein paar diplomatische Verwicklungen zwischen Deutschland und der Schweiz. Sogar der deutsche Botschafter wurde einbestellt. Der Grund war, dass es von Deutschland aus ein Ausfuhrverbot von Schutzmasken gegeben hat und Lieferungen, die eigentlich in die Schweiz gehen sollten, wurden gestoppt. Hat das in der Schweiz größere Wellen geschlagen?
Es hat Wellen geschlagen, aber größere wohl nicht. Ich meine, diese Grenzen, die Grenzsperrungen, das hackt ja irgendwie in eine alte Kerbe, in eine nationalistische auf Anhieb. Aber auf der anderen Seite sind alle Leute sich wohl bewusst, dass man im Moment den Personenverkehr unterbinden muss. Und was den Warenverkehr angeht, da sieht man schon, dass die Regierungen halt zuerst für ihre eigenen Bevölkerungen schauen wollen. Und dann, wenn man ein bisschen zur Vernunft kommt, was möglichst schnell sein sollte, dann geht man davon aus, dass auch das Vertragsrecht nicht aufgehoben werden sollte und dass so Lieferungen von medizinischem Material nur im Notfall aufgeschränkt werden sollten, was ja jetzt laut unserer Nachrichtenlage gestern im Zusammenspiel mit der Europäischen Union, was ja für gewisse Nationalistinnen und Nationalisten der Erzfeind der Schweiz ist, aber jetzt hat es im Zusammenspiel mit der EU ja geklappt, diese Einfuhren wieder freizugeben.
Vielleicht werfen wir gleich mal einen Blick auf die EU aus der Schweiz. Schaut man ja so ein bisschen gleichsam aus der Mitte und trotzdem von außen auf die Europäische Union. Deine wöchentliche Kolumne hier bei Radio Frei hat ja nicht umsonst den Titel Kommentar aus neutraler Sicht. Welches Bild gibt denn die EU aus deiner Sicht gerade ab?
Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Die EU, der EU sind ja die Hände zum Teil gebunden, denke ich mal. Das Einzige, wo sie einen effektiven Handlungsspielraum hat, das ist die Europäische Zentralbank, so wie ich das sehe. Und die hat ja jetzt relativ massiv gehandelt, nicht gerade spontan, aber doch innerhalb von nützlicher Frist. Das sind Maßnahmen, welche das Wirtschaftsleben halt stabilisieren, Notbeatmungen, wenn man so will. Und ich denke, die sind für die EU und auch für das, was rundherum geschieht, also auch für die Schweiz, was zwar nicht, die Schweiz ist zwar nicht rundherum, aber immerhin in der Mitte, ist eigentlich schon wichtig. Sonst sind die Maßnahmen ja eben auf die Länder beschränkt und bis man das da koordiniert, das dauert wohl ein bisschen. Auch muss man sehen natürlich und einräumen, dass die Lage in den Ländern ja ganz unterschiedlich ist. Einmal unabhängig von den ideologischen Bereichen im Nationalismus, aber sind wirklich die Länder sehr unterschiedlich stark betroffen.
Ich würde trotzdem kurz beim Nationalismus bleiben. Ich habe ein Zitat eines konservativen dänischen Historikers, Uffe Östergaard, gefunden. Der hat gesagt, es ist der Nationalstaat, der kurzfristig Sicherheit bietet und die EU kann das in keiner Weise erreichen. Zitat Ende. Wir haben gesehen, dass viele ihre Grenzen geschlossen haben, obwohl es nicht unbedingt eine gesundheitliche Bedeutung dafür gab. Also Dänemark beispielsweise hat ja auch unumwunden zugegeben, dass es keine gesundheitliche, sondern eine politische Entscheidung war, die Grenzen zu schließen. Gerät die EU da weiter unter den Druck von Nationalismen in ganz Europa?
Das glaube ich eigentlich nicht. Im Moment kann ich schwer unterscheiden zwischen nationalistischen und medizinischen oder verbreitungstechnischen Gründen, welche die Grenzen schließen. Man hat immer wieder gesagt, auch in China hat man ja die Provinz Wuhan abgeriegelt. Also das, dazu braucht es nicht unbedingt einen nationalistischen Background für die Aktivierung dieser Möglichkeit. Und die Staatsgrenzen sind halt im aktuellen Umfeld auch die Möglichkeiten, welche die Reiserestriktionen erlauben. Dort kann man es machen. Das begreife ich. Und ich denke nicht, dass das grundsätzlich die Europäische Union auseinanderbringt. Für den Nationalismus insgesamt, denke ich, ist das Coronavirus ein ziemlich tödliches Gift, weil es ist nun mal nicht mit einer Staatsgrenze einzuhalten, obwohl man sich auch Mühe geben kann, die Weiterverbreitung zu stoppen oder herunterzufahren. Aber grundsätzlich hat so ein Virus ja keinen deutschen oder dänischen Pass. Also das eignet sich nicht zur Verstärkung des Nationalismus in meiner Ansicht.
Jetzt beschäftigst du dich ja auch immer mal mit wirtschaftlichen Themen. Du hast es eben schon gesagt, die Europäische Zentralbank kann da jetzt Hilfestellung geben. Ist denn aus deiner Sicht schon absehbar, welche wirtschaftlichen Folgen gerade für Europa diese Corona-Pandemie haben wird?
Nein, das kann ich nicht richtig einschätzen. Ich muss sagen, dass auch mein Bild der Gesamtwirtschaft ja nicht so überaus klar und gleißend ist, wie ich es gerne hätte. Denn die Struktur der Wirtschaft hat sich in den letzten 10, 20 Jahren schon sehr stark verändert, nicht zuletzt wegen der Elektronik, wegen der Digitalisierung mit dem Internet. Und das ist eigentlich die große Verblüffung, die ich im Moment erlebe, mindestens bei uns, aber ich nehme an, dass das in Deutschland auch nicht viel anders ist, nämlich, dass es so ungemein einfach geht, zentrale Teile des Wirtschaftens auf Homeoffice, auf Internet umzustellen. Also das finde ich schon verblüffend. Es sind ja nicht alle natürlich, vor allem die direkten Dienstleistungen, das kann man nicht digitalisieren, und auch in der Großindustrie, da gibt es schon Auswirkungen. Diese Auswirkungen, denke ich, sind eher temporär, und hier greifen wohl die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, wenn man eine Übergangsfinanzierung macht. Aber insgesamt tritt hier doch ans Licht für mich zum ersten Mal, wie umfassend, wie riesig diese Möglichkeiten mit der Internetwirtschaft, mit der digitalen Wirtschaft unterdessen schon geworden sind. Dies zum einen, und dann ebenfalls sehr lustig finde ich, welche Geldmengen plötzlich entstehen und in die Wirtschaft gepumpt werden können, nachdem man uns jahrelang gesagt hat, eben wir müssen sparen, das Geld ist nicht vorhanden und so weiter. Offenbar gelingt es den Zentralbanken, Geld zu schöpfen aus dem Nichts. Das ist eine ganz zentrale Entdeckung für die Wirtschaftstheorie, finde ich.
Wenn ich diesen Ball nochmal aufgreife, jetzt ist es natürlich eigentlich zu früh, weil die eigentliche Krankheitswelle ja eigentlich noch gerade erst auf uns zukommt. Dennoch, wenn wir vielleicht nochmal einen Ausblick wagen, du hast es schon gerade gesagt, man sieht, es könnte auch alles ganz anders sein. Steckt in dem Umgang mit der Corona-Krise eigentlich auch die Chance, aus linker Perspektive gewisse Forderungen, beispielsweise in Deutschland gab es ja die Forderung, jetzt das bedingungslose Grundeinkommen einzufügen in der Krise, dass man zum Beispiel keine Mieter mehr generell, einen Stopp von Mietkündigungen, also steckt da auch eine Chance drin, emanzipatorische Projekte voranzubringen?
Ich würde dies so nicht machen, auch aus politischen oder grundsätzlichen Überlegungen heraus. Die Corona-Krise ist zunächst mal eine Krise, die man bewältigen muss auf die eine oder andere Art, und wo man nun mal einfach sich auf die Behörden und auf die Gemeinschaft insgesamt verlassen können muss. Also da würde ich jetzt nicht sagen, wir sehen das als Chance. Würde ich mindestens in der Wortwahl deutlich anders mich ausdrücken. Ich denke aber schon, dass verschiedene Diskussionen in dieser Situation laufen und befördert werden können. Vielleicht das Grundeinkommen sowieso, das finde ich eigentlich nicht eine Krisenlösung, sondern eine Lösung für die Normalität sowieso. Da bin ich schon längst ein Anhänger davon. Aber ich denke, was im Moment die Einsicht sein kann und die Diskussionen prägen müsste, das ist, dass es in diesem Stillstand, in dieser Pause, die wir aktuell durchmachen, halt eben auch weitergeht. Dass solche Diskussionen für diese nimmt sich die Gesellschaft sonst überhaupt keine Zeit, sie hat auch keinen Anlass. Jetzt ist der Anlass da, jetzt müsste sie sich die führen. Und ich denke, solche grundsätzlichen Reflexionen enthalten schon einen politischen Kern, der die Frage stellt, was brauchen wir überhaupt, wie wollen wir uns organisieren? Und da spielen selbstverständlich linke und emanzipatorische Aspekte eine wichtige Rolle, finde ich.
Aus vielen Ländern gibt es jetzt ja auch positive Beispiele von Zusammenhalt und Solidarität. Kannst du uns zum Schluss des Gesprächs vielleicht auch noch ein kleines Beispiel dafür aus der Schweiz liefern?
Ja, also hier gibt es Beispiele Land auf, Land ab. Die sind nicht klein, die sind überwältigend auf eine Art, und zwar halt schon im privaten Bereich, wo die Nachbarn wirklich extrem hilfsbereit sind zur gegenseitigen Unterstützung, vor allem der Risikogruppen. Ich wohne hier in einer Baugenossenschaft mit 1300 Leuten und da springen an allen Ecken und Enden die Leute hervor und sagen, braucht ihr was oder können wir was für euch tun? Also das ist gewaltig und ich denke, das zieht sich durch fast das ganze Land durch, mindestens bei jenen Leuten, die auf ein einigermaßen funktionierendes soziales Umfeld zurückgreifen können bereits. Aber das haben, glaube ich, schon eine große Mehrheit. Das ist sicher ein positiver Aspekt am Ganzen.
Das sagt Albert Jürimann aus der Schweiz und du hast es eingangs vor dem Gespräch zu mir gesagt, man hat jetzt ja Zeit, das heißt, deinen Kommentar aus neutraler Sicht wird es weiterhin regelmäßig geben.
Auf jeden Fall.
Gut, dann danke ich dir erstmal für die Einschätzung und Informationen aus der Schweiz.
Gern geschehen und einen schönen Tag noch.